Hallo, das ist 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kelea. Du hast 1000 Fragen rund um die Schwangerschaft, aber wenig Zeit zu lesen, oder du bekommst unzählige ungebetene Tipps, aber weißt nicht, was für dich passend ist, dann bist du hier genau richtig. Wir wollen, dass du deine Schwangerschaft entspannt und sorglos genießen kannst und du zuversichtlich auf die Geburt blickst. Mein Name ist Sarah Mückenburg. Ich bin Mitgründerin von der Kelea Schwangerschafts-App und zweifache Mama. In diesem Podcast spreche ich mit ausgewählten Experten über die wichtigsten Themen in der Schwangerschaft. Heute geht es um den Beckenboden, seine Rolle in der Schwangerschaft, bei der Geburt und danach. Etwa 20-30% aller frisch gebackenen Mamas leiden an einer Belastungsinkontinenz. Wie kann man dem vorbeugen? Ab wann sollte man den Beckenboden trainieren, um gut auf die Geburt und die Zeit danach vorbereitet zu sein? Was muss der Beckenboden eigentlich alles leisten und wie stellt man eine Beckenbodenschwäche fest? Kann man Dammrissen oder einer Inkontinenz nach der Geburt vorbeugen? Wie kann man sich vor einer Überlastung des Beckenbodens schützen, wenn man in kurzen Abständen Kinder bekommt? Ab wann ist der Beckenboden nach einer Geburt wieder normal funktionsfähig? Und ab wann kann man wieder Sport machen? Ich freue mich sehr, heute mit Dr. Mandy Mangler, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtsmedizin am Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg zu sprechen. Sie ist fünffache Mama und leitet außerdem den Tagesspiegel-Podcast Gyncast über Themen aus ihrer gynäkologischen Praxis, von der ersten Menstruation über Geburten bis hin zur Menopause. Herzlich willkommen, liebe Mandy.
Hallo, ja, danke schön, Sarah, für die Einladung.
Ich finde es wahnsinnig toll, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Du standest heute Morgen noch im OP und jetzt bist du da im Krankenhaus, hast dir einen Raum gesucht, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen können.
Toll. Ja, eine schöne Abwechslung.
Sehr schön. Und ich nehme an, dass gerade dir jetzt als Fünffach-Mama und Gynäkologin das Thema eine Herzensangelegenheit ist und ja, dass du da ja wirklich ein Superpro in Sachen Beckenbodengesundheit bist, oder?
Ja, also zumindest begegnet mir natürlich der Beckenboden ganz häufig, also in meinem eigenen Alltag, aber auch in der Klinik. Und ich habe schon ganz früh versucht, mich mit dem Beckenboden auseinanderzusetzen. Man operiert ja auch in dieser Region oft und will dann natürlich, dass es so optimal wie möglich auch läuft mit dem Beckenboden. Und das ist doch ein wichtiger Punkt in unserem Leben, der Beckenboden, von dem ich denke, dass wir den doch auch häufig unterbewerten irgendwie. Und dann kommen manchmal Probleme und dann denkt man, ach, warum habe ich mich nicht schon früher mit meinem Beckenboden auseinandergesetzt?
Also viele Operationen müssten eigentlich nicht sein, wenn man da präventiv was macht, ja?
Ja, das denke ich schon, dass man den Beckenboden, also je stärker der Beckenboden, desto weniger Erkrankungen treten dann auch auf.
Ja, okay, da fangen wir aber jetzt mal ganz von vorne an. Was ist denn der Beckenboden eigentlich genau? Also woraus besteht der?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ne? Man, so auf den ersten Gedanken fragt man sich das, was ist der Beckenboden, woraus besteht der? Und da, der wird ja auch manchmal Diaphragma pelvis genannt, also das Zwerchfell, das heißt ja auch Diaphragma. Und man kann auch so ein bisschen Ähnlichkeiten zwischen dem Zwerchfell und dem Beckenboden finden. Beides sind so Muskelplatten, die den Bauchraum begrenzen. Das Zwerchfell nach oben, das also wie eine Kuppel aus Muskeln, das ist das Zwerchfell. Und der Beckenboden, der hat es aber ein bisschen schwerer, weil die Schwerkraft er noch bekämpfen muss. Und es ist sozusagen eine Platte aus mehreren Muskeln oder beziehungsweise Muskeln, die ineinander spielen und die unsere Organe nach unten festhalten und auch dafür sorgen, dass sie sich nicht senken. Und den Beckenboden haben wir mitbekommen, als wir einen aufrechten Gang uns angeschafft haben, wir Menschen. Also von den Säugetieren weiß man ja, dass das mit dem aufrechten Gang so eine Sache ist. Und da kam der Beckenboden also dann dazu und auch die Wichtigkeit des Beckenbodens. Ne? Für Zweibeiner ist es ganz enorm wichtig, dass der Beckenboden als Muskelplatte nach unten die Organe festhält und für die Stabilität des Körpers sorgt.
Mhm. Und da gibt es so verschiedene Muskelschichten. Das ist ein ganz interessantes Geflecht.
Ja, genau. Da gibt es so verschiedene größere Muskeln, Die werden dann als Begriff Diaphragma Pelvis zusammengefasst und Levator Ani und Coccygeus und so, haben alle so ganz anatomische Namen. Aber also was man sich merken kann, ist, dass es verschiedene Bereiche gibt, den vorderen und den hinteren und auch den mittleren Bereich. Und die kann man alle unterschiedlich ansprechen und trainieren.
Mhm. Ja, unglaublich toll, wenn man das auch kann, ne? Die wirklich unterschiedlich anzusprechen. Das ist ja schon eigentlich fast eine hohe Kunst, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist jetzt, ich glaube, gerade wenn man neu im Geschäft ist mit dem Beckenboden, dann fällt das, glaube ich, sehr, sehr schwer, da erstmal diese Muskeln bewusst zu spüren und zu aktivieren. Also ich finde es gar nicht so einfach, sich darauf auch zu konzentrieren und zu sagen, okay, das ist jetzt mein vorderer Beckenbodenbereich und der Muskel und ich ziehe den mal zusammen und ich trainiere den. Aber die gute Nachricht, man kann das auf jeden Fall lernen und je mehr man sich da auseinandersetzt damit, desto besser.
Ja, und ganz viele fangen ja auch tatsächlich in der Schwangerschaft oder sogar danach erst an, sich damit zu beschäftigen. Wie ist denn die Rolle des Beckenbodens eigentlich in der Schwangerschaft und bei der Geburt?
Ja, das ist ja eben so, dass das Baby während der Schwangerschaft im Bauch ist und ein Teil dieses riesengroßen Bauchraums, der nach unten, wie gesagt, vom Beckenboden begrenzt wird und der Beckenboden so als stabilisierendes Element ist wie so eine Hängematte unter dem Baby und hält das eben so fest. Und ist dann halt so, dass das Baby durch diesen Beckenboden aber durch muss. Und dazu gibt es eben die Öffnung in der Mitte vom Beckenboden. Da gehen halt physiologischerweise auch die Vagina und der Darm durch. Die müssen ja auch sozusagen den Bauchraum verlassen und dann in den Beckenboden reinkommen oder aus dem Beckenboden rauskommen und dann eben den Körper verlassen. Und und das Baby folgt eben dieser Öffnung in der Mitte des Beckenbodens. Aber dazu werden eben alle Muskeln des Beckenbodens auch zur Seite gedrängt und auch gedehnt. Und dafür ist es eben auch wichtig zu gucken, wie ist der Beckenboden aufgehängt, wie trainiere ich den, wie stärke ich den. Das wird dann auch unter der Geburt hilfreich sein.
Also es geht nicht nur darum, einen starken Beckenboden zu haben, sondern aber auch, dass der gut dehnbar ist im Prinzip und durchlässig ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das noch stimmt, aber Leute, die zum Beispiel viel Reitsport machen oder sehr viel tanzen, die haben ja eher einen sehr festen Beckenboden. Mhm. Ja. Ist es das, was wir wollen bei der Geburt oder was würdest du sagen?
Das stimmt. Neulich hatte ich gerade wieder eine Schwangere, die sehr viel reitet. Und die Reiterinnen haben einen sehr, sehr festen Beckenboden. Wenn man da tastet, der ist knallhart. Mhm. Das ist ja auf der einen Seite gut, weil wir wollen ja einen trainierten Beckenboden. Auf der anderen Seite kann das bei Reiterinnen dann auch manchmal hinderlich sein unter der Geburt. So, gibt es jetzt keine großen Studien, die sagen, man soll jetzt nicht reiten, sonst kann man nicht gut gebären. Aber es ist auch bei jeder Frau ein bisschen anders, wie elastisch das Gewebe ist und wie durchlässig. Und manche haben eben da sehr starke Muskeln, die dann eben auch den Geburtsverlauf dann verlangsamen können. Trotzdem ist es so, wenn man den Beckenboden trainiert, dann steigert das auch schon die Elastizität.
Aha, okay, es passiert also beides. Mhm, okay. Mhm. Genau. Ich hatte nämlich tatsächlich mal in meinem Rückbildungs-Yoga-Kurs vor Jahren eine Frau, die hatte den Kurs noch gar nicht zu Ende gemacht und ist wieder auf ihr Pferd gestiegen und ist wirklich vom Pferd gefallen, weil sie auch noch gar nicht diese Kraft hatte im Beckenboden und in der Mitte. Und hatte sie wirklich einen ziemlich blöden Reitunfall. Also da muss man dann erstmal ein bisschen aufpassen, ne? Nach einer Geburt.
Ja, auf jeden Fall. Hatte ich neulich auch eine Schwangere, die ist 6 Wochen nach der Geburt ist sie mit ihrem anderen Kind aufs Trampolin gestiegen.
Oh.
Und da hast du vollkommen recht. Da fehlt noch wieder die Kraft und der Beckenboden muss sich erstmal noch erholen. Solche Bewegungen sind dann halt schwierig. Sie hat sich da auch dabei verletzt dann. Ja. Aber Sport an sich ist jetzt nicht schlimm, aber halt gewisse Sportarten wie Trampolinspringen und Reiten, das ist schwierig, wenn der Beckenboden gerade so eine Hochleistung wie eine Geburt hinter sich hat.
Ja, genau. Da wollte ich noch später dazu kommen, zu diesen Sportarten. Aber wie ist denn der Einfluss der Schwangerschaft und der Geburt auf den Beckenboden eigentlich? Was ja auch immer wieder aufkommt, die Frage, wenn ich einen Kaiserschnitt hatte, dann leidet doch der Beckenboden eigentlich gar nicht.
Ja, da gibt es viele, viele Untersuchungen. Ne? Da hat man viele Studien gemacht, weil man natürlich sehr viel Interesse daran hat, Wie ist der optimale Geburtsverlauf und wie ist es für die Frauen so, dass das am Ende nicht ein Problem für den Beckenboden wird? Und dann hat man erstmal untersucht, so die Frauen mit Kaiserschnitt und die Frau mit spontaner vaginaler Geburt, und hat dann aber keinen Unterschied in der Beckenbodengesundheit gefunden, weil die Schwangerschaft an sich die Belastung ist für den Beckenboden. Der Geburtsmodus auch manchmal, je nachdem, wie die Geburt verläuft. Aber die Schwangerschaft an sich ist erstmal schon auch eine Herausforderung für unseren Beckenboden. Mhm. Und wenn man schwanger ist, dann weiß man das, dass da ständig eben so ein Druck nach unten ist und dass man dann irgendwann auch gar nicht mehr so richtig schafft, den Beckenboden anzuspannen und gegen diese riesengroße Schwangerschaft irgendwann den zu bewegen. Aber trotzdem lohnt es sich, da zu trainieren.
Ja, und wie kann man den Beckenboden dann auf die Geburt vorbereiten?
Ja, das... Also das Schöne wäre, wenn wir schon schaffen würden, dass man sagt, okay, ich bin ja so mit 20 Jahren, so bevor man überhaupt daran denkt, schwanger zu werden, dass man sich dann schon mit seiner Beckenbodengesundheit vielleicht beschäftigt und auf jeden Fall halt im Laufe seines Lebens immer den Beckenboden mit in Betracht zieht in seiner sportlichen Aktivität, die man durchführt, oder in allen Lebensphasen, so dass man so ein bisschen auch seinen Beckenboden im Kopf behält und den trainiert und stark hält. Und jetzt für die Geburt ist es halt das Gleiche, dass man auf jeden Fall da in den Geburtsvorbereitungskursen sind ja Übungen auch da für den Beckenboden sind dabei und für die Stärkung des Beckenbodens und vor allem auch für die eigenen Kräfte, um zu sagen, okay, dieses Baby wird dort physiologisch durch meinen Beckenboden treten und wie kann ich das schaffen?
In den Geburtsvorbereitungskursen habe ich das selber noch nicht erlebt, dass da Beckenbodenübungen gemacht werden, aber so wie jetzt zum Beispiel in Yogakursen, Pilates-Kursen, ne? Also Schwangerschaftsgymnastik, da wird der schon trainiert. Was meinst du denn, wann man denn spätestens da in der Schwangerschaft damit anfangen sollte?
Also ich glaube, man sollte, egal an welchem Punkt seines Lebens man ist, auf jeden Fall Beckenbodentraining durchführen und Beckenbodengymnastik machen, egal ob man jetzt gerade schwanger ist oder nicht schwanger ist oder schwanger werden möchte oder schon mal schwanger war oder auch älter ist oder jünger, dann egal zu welchem Zeitpunkt, also alle, die zuhören, jetzt Beckenbodentraining anfangen. Also es ist nie zu spät, aber es ist auch nie zu früh. Mhm. Und wenn man jetzt schon, egal in welcher Lebensphase man ist, dann fängt man jetzt an zu trainieren und kann dadurch seine Beckenbodengesundheit erhöhen, was besser ist für Gebären, für die Rückbildung, für die Kontinenz und für das Sexualleben auch.
Und sag mal, kann man denn mit Beckenbodentraining auch Dammrissen vorbeugen? Also Dammrissen ist ja das Einreißen des Gewebes unter der Geburt, ne, zwischen Vulva und After und Damm, was da manchmal infolge so einer zu starken Dehnung auftritt. Oder kann man Dammrissen und anderen Komplikationen damit auch vorbeugen?
Ja, man kann damit auch Geburtsverletzungen etwas vorbeugen. Das heißt nicht, leider, wenn man total den gut trainierten Beckenboden hat, dass man dann davor geschützt ist. Aber wenn wir jetzt uns so zum Beispiel so einen einzelnen Muskel angucken, der um die Vagina drum herum geht, zum Beispiel der Musculus pubococcygeus, das ist da so ein schlingenförmiger Muskel, und wenn der trainiert ist oder sagen wir mal, wenn der stärker ist, dann ist es natürlich auch so, dass ein Einreißen zum Beispiel den Muskel nicht so beeinträchtigt, nicht so stark. Ne? Also ein dünnerer Muskel, wenn er einreißt, wenn der 1 Zentimeter einreißt, dann ist es schon sehr viel, und wenn das aber ein trainierter Muskel ist, macht ihm das vielleicht nicht so viel aus. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, weil es die anatomischen Strukturen im Becken stärkt. Und was man aber auch noch vorbereitend tun kann, ist, den Beckenboden zu massieren und zu lockern vor der Geburt. Da gibt es ja Studien, die sagen, wenn man das also lockert und massiert in den Wochen vor der Geburt, so die Vulva und die Vagina und in dem Bereich, wo das Baby eben durchtritt, dann hilft es, das Gewebe zu lockern und dann auch dort Geburtsverletzungen vorzubeugen. Da ist die Studienlage nicht ganz perfekt eindeutig, aber ich finde, das schadet ja auch nichts. Und wenn es hilft in Einzelfällen, dann ist es sehr, sehr schön. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, die Vagina noch mehr zu dehnen. Da gibt es sogar so Dehnelemente, aber da gibt es keine guten
Studien. So eine Art Geräte, ne, die man dann besorgen kann. Gibt es noch nicht so eine gute Studienlage dafür, ja?
Da gibt es zum Beispiel so ein Gerät, das heißt Epino. Mhm. Und das kann man dann aufdehnen bis zu Kindskopfgröße in der Vagina.
Oh, das ist natürlich Wahnsinn, also wenn man keine Kontraktionen hat, oder?
Ich finde das auch schwierig, weil bei der Geburt werden ja Hormone ausgeschüttet, die auch gezielt das Gewebe aufweichen unter der Geburt und das Gewebe elastischer machen. Und das hat man jetzt außerhalb der Geburt nicht. Ne?
Genau.
Und wenn man da jetzt seine Vagina so trainiert, vorher, ohne dass man unter der Geburt ist, da gibt es wirklich keine gute Studienlage. Aber diese Geräte werden für teures Geld verkauft, muss man sich ganz ausführlich informieren, wenn man damit mit dem Gedanken spielt. Und das gerne auch nochmal mit seiner Frauenärztin besprechen.
Und wenn man das wirklich so groß auf den Kindskopf groß, kann das nicht auch eine Gefahr bedeuten? Also dass die Geburt eher ausgelöst wird oder der Muttermund sich zu früh öffnet oder irgendwas, ja?
Ja, wenn man das, also das sind so Geräte, die sind klein und die kann man dann immer, je nachdem, wie man trainiert hat, die Vagina, desto größer kann man die aufpumpen. Aber die sind wirklich nicht zu empfehlen. Nur weil immer wieder die ein oder andere Frau drüber stolpert, erwähne ich sie, dass man sich da wirklich sehr genau damit auseinandersetzt, bevor man sowas appliziert. Und wie du schon sagst, das kann genauso gut sein, dass dann Komplikationen auftreten, auch Infektionen oder so, die man da nicht unbedingt haben will.
Und so sanftere Methoden wie so ein Heublumendampfbad oder sowas in der Art?
Ja, genau. Das ist zum Beispiel eine super Sache. Mhm. So einen kleinen Dampfbäder oder so eine Massagen. Mhm. Mit den Dampfbädern muss man auch immer ein bisschen aufpassen, dass das vaginale Mikrobiom, also die guten Bakterien, die in der Vagina sind, dass man die nicht stört. Da hatte ich neulich, also es ist ja in Asien sehr verbreitet, so eine Dampfbäder. Da wird also was unter die Vulva getan und dann setzt man sich auf so ein Höckerchen und diese Dämpfe weichen dann eben das Gewebe so ein bisschen auf. Und da hatte ich neulich eine Schwangere, die das so exzessiv betrieben hat, dass ihr vaginales Mikrobiom da durcheinander gekommen ist. Ja, also das muss man immer gut dosieren, egal was man tut.
Dann haben sich sozusagen andere Bakterien angesammelt, die man da nicht haben will, oder?
Genau.
Okay. Sag mal, aber du hattest ja vorhin gesagt, Kaiserschnitt schützt jetzt nicht davor unbedingt, dass der Beckenboden überlastet wird. Aber wie ist es denn jetzt mit Mehrfachgebärenden, die eine Vaginalentbindung hatten und vielleicht sogar schon häufiger mal gerissen sind? Gibt es bestimmte Fälle oder Geburtsverläufe, wo man dann aber dennoch von einer vaginalen Entbindung abrät? Oder wie würdest du das einschätzen?
Also wenn das Baby durch diesen Beckenboden, durch diese Hängematte des Körpers durchgeht, gibt es schon auch, je nachdem, wie die Geburt verläuft, Herausforderungen für den Beckenboden oder auch Verletzungen, die zum Teil dauerhaft sind. Manchmal ganz selten ist es so, dass zum Beispiel dieser Levator, also ein Teil der Muskelhängematte, abreißt an einer Seite. Mhm. Und da ist natürlich dann ganz schwer wieder mit Training und da wieder eine Situation zu schaffen, wo der Beckenboden gesund dauerhaft bleibt. Und so gibt es schon so schwere Geburtsverletzungen oder Verläufe, wo man sagen würde, vielleicht ist doch ein Kaiserschnitt bei der nächsten Geburt eine Variante, aber das ist extrem selten. Mhm. Also wenn man einmal eine Geburtsverletzung hatte, heißt es nicht, dass es das nächste Mal wieder auftritt. Mhm. Und vor allem kann man ja auch sagen, wenn der Beckenboden das einmal geschafft hat, ein Baby durch sich durchzubringen, dann wird er das auch wieder schaffen. Und das wissen wir auch alle, dass die zweite, dritte, vierte Geburt dann für den Beckenboden einfacher ist als das erste Mal.
Da weiß der schon, was er machen soll.
Genau.
Ja. was ist denn eigentlich die Ursache dafür, dass Frauen nach der Geburt häufig Schwierigkeiten haben, den Beckenboden überhaupt zu spüren?
Ja, irgendwie ist ja alles so ein bisschen taub in der Vulva nach so einer Geburt, weil alles ist ein bisschen geschwollen und ja, dieses Baby ist da durchgegangen und das Blut ist auch eben auch, da gibt es ja auch noch den Mutterkuchen und alles ist in dieser Region und es ist alles auch so empfindlich. Und da den Beckenboden anzuspannen und zu spüren, da hat man häufig so nach so einer Geburt, finde ich, so das Gefühl, das ist irgendwie taub oder das ist so, man kann das gar nicht so richtig aktivieren, weil Muskeln bestehen ja so aus Fasern, die ineinander greifen, ja, und jeder Muskel. Und jeder Muskel, den man dehnt, der rutscht dann manchmal aus dieser faserigen Verzweigung raus erstmal und muss sich erstmal wieder fangen. Und so ist es beim Beckenboden auch so zum Teil, dass die Muskeln so ein bisschen aus ihrer Verzahnung rutschen und dann erstmal wieder neu sich zu verflechten müssen. Das ist nicht dauerhaft kaputt, aber die müssen dann einfach wieder zusammenrutschen und dann geht es besser mit dem Aktivieren und dem Spüren im Beckenboden.
Also erstmal so ein bisschen in Ruhe lassen und sich dann da langsam rantasten. Mit Geduld.
Ja, aber ich glaube, oder? Meinst du, wenn jeder das so ein bisschen selber für sich guckt, manche Frauen werden es leichter haben. Das ist ja halt so individuell verschieden. Manche spüren sogar ihren Beckenboden gleich nach der Geburt. Und manche haben da eher so ein taubes Gefühl.
Ja, also apropos taub, ja, oder sogar, das ist so unangenehm, dass manche sich ja auch auf den Schwimmreifen dann setzen müssen, weil sie gar nicht auf dem Stuhl sitzen wollen am liebsten, ne? Mhm. Also wir wollen aber niemandem Angst machen, natürlich. Aber, nee, genau. Aber ein so ein Kinderschwimmring sich zuzulegen, ist vielleicht nicht so verkehrt.
Ja, da gibt es so eine Sitzringe, ne, wo man sich dann raufsetzt, wo die Vulva, aber das ist eben auch, weil dann, wenn man sitzt, dann ist halt die Vulva auch, dann sitzt man ja zum Teil auf seiner Vulva und die ist halt durch diesen Geburtsvorgang halt sehr, sehr empfindlich und zum Teil schmerzhaft. Und ja, da hast du recht, Sarah, wenn man sich da so einen Ring anschafft, das schadet nichts.
Kleinen Kinderschwimmring, so. Ja, genau. Sag mal, was sind denn eigentlich die Folgen eines schwachen Beckenbodens?
Naja, wenn der Beckenboden nicht so perfekt trainiert ist, dann beginnt es schon jetzt außerhalb der Schwangerschaft mit Haltungsproblemen. Ja? Und zwar ist es ja so, dass der Beckenboden ein Teil nur der Begrenzung des Bauchraums ist und auch die Bauchmuskeln dazugehören. Und wenn man zum Beispiel die Bauchmuskeln anspannt und der Beckenboden ist nicht trainiert, dann folgen die Organe der Schwerkraft und drücken halt den Beckenboden nach unten. Ne? Freuen sich, ach, Platz hier, zack, da gehe ich mal dahin. So dass man eigentlich bei jeder Bauchkontraktion, also zum Beispiel, wenn man Sit-Ups macht oder wenn man ins Fitnessstudio geht und da den Bauch trainiert, dann sollte man auch den Beckenboden mit, also eigentlich sollte man gar nicht den Bauch anspannen, ohne den Beckenboden mit anzuspannen, weil sonst bei jeder Bauchkontraktion der Beckenboden leidet unter dieser Bauchanspannung. Und so dass also Fehlhaltungen und weitere Belastungen des Beckenbodens, bei schwachem Beckenboden ist es so eine Abwärtsspirale, ne? Dann wird es nicht besser für den Beckenboden. Und das ist zwar die schlechte Nachricht, aber die gute Nachricht ist, man kann den Beckenboden total gut trainieren und sogar in Situationen trainieren und sich das so angewöhnen, wenn es keiner merkt, so zwischendurch. Mhm. Aber ein schwacher Beckenboden wirkt halt auf die ganze Haltung des Körpers, auch sogar auf die Rückenmuskulatur und auf die Wirbelsäule. Und ein starker Beckenboden ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen für die gesamte Gesundheit.
Mhm. Ja, und gerade die Angst vor Inkontinenz ist ja auch groß, ne? So eine Belastungsinkontinenz nach der Geburt, aber bei manchen hält es ja auch etwas länger an, wenn man eben nicht rechtzeitig das Training macht zum Beispiel. Was ist denn da eigentlich noch normal oder woran merke ich, dass ich jetzt wirklich eine Beckenbodenschwäche habe?
Ja, nach der Geburt, da denke ich, kennen viele Frauen das, dass das auch dadurch, dass das an der Vulva so wund ist, dass man da erstmal eine Weile braucht, bevor man wieder die komplette Kontrolle über seine Blase hat. Das ist ganz normal. Das kann sogar Wochen dauern. Es gibt Untersuchungen, die haben Frauen 6 Monate nach der Geburt untersucht und festgestellt, dass da eine hohe Zahl von Frauen, über 2/3, immer mal wieder noch nicht die perfekte Kontrolle über ihre Blase haben. Und das ist was, was erstmal so im ersten Jahr nach der Schwangerschaft da sein kann, aber was man auch wegtrainieren kann, gerade wenn es so in direkten Bezug zu der Geburt besteht, ja, also vorher nicht gehabt, durch die Schwangerschaft und Geburt eingetreten, da gibt es ein hohes Potenzial für Verbesserungen durch Üben und Training.
Wir wollen wirklich auch niemandem Angst machen, aber das schwebt immer mal wieder im Raum und ich finde es auch wichtig, das zu thematisieren. Also es gibt ja wirklich viele Frauen, die haben da eben diese Probleme, dass sie das dann in den Urin nicht halten können oder wenn man niest oder hustet, dass da so ein bisschen was rauskommt und das ist dann auch wichtig, sich da nicht zu schämen und zu sagen, okay, das ist jetzt so und ich gucke mir das an und ich mache was einfach, damit es mir besser geht.
Ja. Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Also ich glaube, wenn man so sich sagt, naja, das ist jetzt was ich beüben kann und was dann irgendwie mit der Zeit wieder besser wird. Also ich finde es jetzt auch nicht so ein Drama, wenn man da eine Zeit lang eben einen schwachen Beckenboden hat oder der Beckenboden einfach von der Geburt ein bisschen mitgenommen ist und den man dann beüben kann und dann wird es wieder besser.
Ja, man muss sich da nicht schämen.
Nee, genau.
Wann sollte man denn deiner Meinung nach mit der Rückbildung beginnen?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, bei der es, glaube ich, auch sehr viele Meinungen gibt. Ja. Also es kommt drauf an. Ich habe immer sehr früh mit der Rückbildung angefangen oder sehr früh auch mit Bewegung und Training. Viele sagen dann, nee, aber das Wochenbett ist doch dazu da, dass man sich regeneriert und dem Körper seine Heilungskräfte überlässt und so. Ja, finde ich auch. Ich denke, der Tipp, den man geben kann, ist, hör mal in deinen Körper rein und was dir gut tut und wo du jetzt das Gefühl hast, wenn du das Gefühl hast, oh, ich würde mich jetzt wirklich gern bewegen und das würde mir helfen, dann sollte man das tun. Also man sollte sich nicht künstlich zurückhalten, finde ich. Sondern der Körper sagt einem, finde ich, nach so einer Geburt schon ganz gut, das ist jetzt möglich und das tut aber noch zu weh und deswegen bitte nicht, ja, oder? Findest du?
Es ist ja auch häufig so, dass man sogar schon, wenn man jetzt im Krankenhaus entbindet, von der Hebamme schon so ein paar Übungen gezeigt bekommt oder wenn man zu Hause entbindet, dann zeigt sie es eben natürlich zu Hause, dass man einfach schon mal so leicht beginnt, wieder allein mit der Atmung, was man da eben machen kann und einfach mal so ein Gespür dafür bekommt. Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie so ein Workout mit Gewichten oder so zu machen, sondern einfach wieder ein Gefühl dazu zu bekommen und dann langsam einfach so ein paar Übungen einzubauen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, da nicht zu lange zu warten. Wie gesagt, da nicht irgendwelche Sit-Ups, und davon ist jetzt gar nicht die Rede.
Aber früher hatte ich das Gefühl, war man viel strenger, oder? Da hat man doch gesagt, ey, auf keinen Fall sechs Wochen, auf keinen Fall Sport machen, auf keinen Fall den Beckenboden bewegen, so ungefähr.
Ja. Ja, das hat sich geändert.
Davon sind wir abgekommen, ne?
Und ja, genau. Hast du denn bestimmte Trainingsmethoden, die du empfiehlst?
Ja, da gibt es ganz viele verschiedene und schöne. Ich finde auch fast gar nicht so wichtig, was man macht. Also es gibt zum Beispiel Cantinica, das ist so für den ganzen Körper und auch für die Beckenbodengesundheit, oder Kegeltraining oder hier Pussy-Yoga. Ja,
das ist relativ neu, genau.
Alles Mögliche gibt es und ich glaube, da kann man das finden, was am besten zu einem passt, und gucken, was kann ich am besten in meinen Alltag integrieren. Wichtig finde ich, dass man sich ganz klar macht, das ist was wie Zähneputzen. Das muss halt, also, oder das sollte jeden Tag passieren. Also klar, wenn man jetzt mal ein, zwei Tage das nicht macht, aber theoretisch wäre das super, wenn man das irgendwie schafft, das in seinen Alltag zu integrieren und das an irgendwas zu koppeln, was man sowieso jeden Tag tut. Und dann ist es gar nicht mehr so wichtig, ob es jetzt Kegel oder Cantinica oder Pussy-Yoga ist oder so, sondern dann ist es wichtig, dass man selber damit zufrieden ist. Wenn man kann, kann man da dass man auch messen lassen, wie gut die Kontraktionen sind, weil man hat ja gar nicht so eine gute Kontrolle. Zum Beispiel, ich habe das neulich mal messen lassen, meinen Beckenboden, weil ich dachte immer, ich mache das total super und ich habe da eine gute Kontraktionsfähigkeit. Und dann war da so ein Gerät, was gesagt hat, okay, da geht aber noch was, ja, da kannst du noch mehr sozusagen reintrainieren. Und so kann man das mal untersuchen lassen auch. Also da gibt es so spezielle Fitnessgeräte, die findet man in manchen Fitnessstudios oder auch in manchen Apotheken findet man die.
Naja, gut, du hast jetzt dein letztes Kind vor 2 Jahren bekommen, ne? Oder? Anderthalb, 2 Jahre. Und das ist das 5. Also ich denke mal auch, da muss man vielleicht nicht ganz so streng mit sich sein, wie jetzt bei einer Frau, die noch keine Kinder hat oder gerade das erste Kind.
Trotzdem.
Wie hast du das überhaupt geschafft? Denn du bist doch nach 2 Monaten schon wieder arbeiten gegangen in der Klinik, ne?
Ja, aber das Baby ist mitgekommen. Das Baby ist auch mit in die Klinik gekommen.
Und dann hast du da auch gestillt, ne?
In der Klinik. Ich habe voll gestillt, genau. Und das Baby war dann halt immer so, entweder das Baby war halt auch dabei zum Teil. Ich habe ja auch in der Geburtsklinik, also ich bin ja gynäkologische Onkologin und kümmere mich so um Operationen, aber habe halt auch eine Geburtsklinik. Da fiel jetzt ein Baby mehr oder weniger gar nicht so auf. Ne?
Also vertauschen das nicht.
Ja, genau. Ich habe da einmal so eine Visite gemacht, da musste ich das Baby mitnehmen, das ließ sich irgendwie nicht abgeben und habe da so eine Patientin visitiert und die hat das überhaupt total stoisch hingenommen, dass da jetzt ein Baby dabei ist und am Ende sagte sie dann so, ist das eigentlich ihr Baby? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, guter Witz. Also hat sie mir nicht geglaubt.
Ach,
sie hat
echt?
Nicht geglaubt, dass mein, nee, hat sie nicht geglaubt.
Habe ich auch noch nie gehört.
Und nee, ich bin nicht die einzige Ärztin, die manchmal auch ein Baby dabei hat. Aber egal, das muss man jetzt auch nicht nachmachen. Aber das war für mich eine gute Lösung, einfach das Baby bei mir zu haben und zu stillen und all das zu tun, was ich sonst auch getan hätte und mich trotzdem um eine Klinik zu kümmern.
Ja, toll. Aber da stelle ich mir das wirklich schwierig vor, sich da noch Rückbildungsgymnastik einzubauen.
Ja. Ich habe ja hier die Hebammen vor Ort, ne? Ja. Das ist natürlich Luxus.
Super. Was hältst du denn eigentlich von Beckenboden-Trainingshilfen für nach der Geburt? Da gibt es ja auch so Geräte, ne, die man einführen kann.
Ja, da gibt es so tolle Geräte, die auch dir gleich ein Feedback geben, so ein Bio-Feedback. Ne? Ja. Also du führst sie ein und die sagen dir, ja, hast du gut gemacht, hast noch Potenzial. Also eins von beiden. Und ich finde das super, weil man damit nicht ganz so alleine trainiert. Ich glaube, wenn man diese Beckenboden-Trainings-Sessions in sein Leben integriert, dann ist es was, wo man jetzt nicht unbedingt immer so ein Biofeedback oder so ein kleines Gerät dabei hat, aber auf jeden Fall, je breiter man aufgestellt ist bei der Beübung des Beckenbodens, desto besser.
Da gibt es ja auch inzwischen schon ganz viele Anbieter und das kann man sich auch ganz normal in der Drogerie auch kaufen, ne?
Ja, total gut.
Spannend. Und was würdest du sagen, ab wann ist der Beckenboden normal wieder funktionsfähig? Wann ist die Rückbildung abgeschlossen?
Also die Rückbildung nach der Geburt, also es ist so ein bisschen, kommt drauf an, wie man das so definiert. Ne? Also der Beckenboden, und der liegt halt im Laufe des Lebens Änderungen. Und der Beckenboden wird nicht mehr, anatomisch nicht mehr so sein wie vor einer Schwangerschaft. Das ist halt einfach so, der Beckenboden einer 20-Jährigen ist nicht wie der von einer 40-Jährigen oder von einer 60-Jährigen oder umgekehrt. Also Beckenboden ändert sich im Laufe des Lebens. Und je nachdem, wie man ihn halt benutzt und trainiert, ändert er sich auch. So kann man gar nicht sagen, wann ist die Rückbildung abgeschlossen. Ich denke, es gibt viele Frauen, die sagen, ach, jetzt fühlt sich das wieder so an wie vorher und es ist nach ein paar Monaten. Vielleicht brauchen manche ein bisschen länger, bis zu 2 Jahren, aber das ist individuell verschieden. Aber ich glaube, dass so die Hauptänderung in den ersten paar Monaten stattfindet, der Rückbildung des Beckenbodens. Und dass danach nicht mehr so wahnsinnig viel passiert, es sei denn, man trainiert und beübt den Beckenboden wirklich gezielt.
Ja, aber viele wollen ja auch immer wissen, wann kann ich denn endlich wieder Sport machen? Wann kann ich joggen gehen? Wann kann ich Trampolin springen? Wann kann ich reiten gehen? Und wie kann man denn jetzt sagen, okay, ja, jetzt ist alles so weit, so fit, jetzt kann ich wieder loslegen mit meinem Programm?
Ja, also entweder man macht das wirklich an der Zeit fest so, und sagt, naja, so nach so 2-3 Monaten nach der Geburt ist es schon ein großer Teil der Rückbildung abgeschlossen, aber das finde ich zu pauschal. Ich finde, dass dadurch, dass es auch so individuell verschieden ist, auch in den einzelnen Geburten variiert, je nachdem, wie die Geburten waren, dass man da auf jeden Fall auf seinen eigenen Körper hören kann und sollte. Und das Einzige, was ich mir wirklich verkneifen würde, ist halt Trampolin, Joggen und Reiten in den ersten Monaten. Also so starke Belastungen des Beckenbodens, wo man einfach weiß, den kann man jetzt trainieren, den Beckenboden, und ist auch alles toll und kontrahieren und üben und so. Aber dass man ihn nicht so einem Bouncing aussetzt, wo dann immer nochmal bam, bam und irgendwie die inneren Organe auf den Beckenboden drücken, das glaube ich, das nimmt er dann übel.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, da war mein kleiner Sohn schon 3, dann sind wir in so eine Jumphalle gegangen zum Kindergeburtstag, ja. Und ey, mein lieber Scholli, also ich hatte immer noch das Gefühl, ich habe ja wirklich viel gemacht, ne, aber ich hatte immer das Gefühl, ich fühle mich nicht so ganz wohl. Ich glaube, ich muss mal eben auf Toilette oder so. Also das kann ja, also das war auch so, war echt schwer und der war so fast so eine Sturzgeburt. Also da mein Beckenboden, der hat da schon noch ganz schön dran zu knabbern gehabt, ja. Also es war jetzt nicht nach 2-3 Monaten wieder alles gut.
Ja. Also kann ich gut verstehen. Das ist halt auch irgendwie gemein, dass wir dieser aufrechte Gang mit diesen großen Babys. Die Babys haben halt so große Köpfe und die müssen aus unseren Becken irgendwie raus und unsere Becken sind halt nicht so darauf ausgelegt, halt so eine. Also das ist ja auch Millimeterarbeit, da diese Babys durchzubekommen durch die Becken. Aber ich glaube, das ist halt individuell so sehr verschieden, wie man sich fühlt. Und es klar kann das noch sein, dass man das dann halt auch merkt. Auf der anderen Seite, wer weiß wie. Also der Beckenboden verändert sich halt auch bei Menschen, die keine Geburten hinter sich haben und ist dann halt auch irgendwann, beziehungsweise das war vielleicht auch eine Bewegung, die du lange nicht gemacht hast. Ne? Du hast halt lange nicht Trampolin gesprungen und wenn du das jetzt noch 10-mal geübt hättest, dann wäre es vielleicht gar nicht mehr so gewesen. Es kommt halt auch immer darauf an, wie man die Bewegungen so hat. Also bei mir war es so, dass das relativ schnell ging nach den Geburten wieder mit, dass ich auch das Bedürfnis hatte, mich zu bewegen und das Bedürfnis hatte, meinen Beckenboden zu bewegen, Rückbildung zu machen, zu joggen, was ich versucht habe, mir zu verkneifen, aber mich halt zu bewegen. So. Und das ist aber auch bei anderen Dingen so, finde ich, je intensiver man in seinen Körper reinhorcht und so das Gefühl hat, okay, das ist gut, das tut mir gut, das ist gut, dann ist das eher was man dann machen sollte.
Wir waren dann später nochmal in so einer Jumphalle und da habe ich eine Bekannte getroffen. Das war so, glaube ich, 3-4 Monate nach der Geburt ihres dritten Kindes. Mehrfache Saltos hintereinander hingelegt, wo ich nur dachte, oh, ich glaube, das wäre bei mir nicht gut gegangen. Ja, also es ist extrem unterschiedlich und die ist jetzt keine Sportlerin so in dem Sinne.
Ja, aber die hat wahrscheinlich schon, ich konnte gar keinen Salto, jemals, egal wie viele Geburten ich hatte, aber die hat es ja wahrscheinlich geübt und trainiert. Ja. Also die ist da ja ganz anders drauf sozusagen.
Das stimmt, ja genau. Was würdest du denn sagen, woran merke ich, dass die Rückbildung nicht ausreicht?
Ich finde, das merkt man daran, was man für ein Gefühl hat beim Wasserlassen und ob man so denkt, okay, das mit dem Urin halten, das klappt gut und ich kann den Urinstrahl auch unterbrechen und da habe ich keine Probleme dabei. Wurde übrigens früher gesagt, man soll immer trainieren, den Urinstrahl zu unterbrechen. Da hat man Studien durchgeführt und festgestellt, das ist nicht so toll, weil das führt dann zu mehr Restharnbildung. Also das, was früher gesagt wurde, dann trainiere halt 5-mal beim Wasserlassen, unterbrichst du den Strahl, das sollte man nicht mehr tun.
Danke, dass du das sagst. Also das kann man lieber sich vorstellen, aber nicht auf der Toilette, weil wenn dann Resturin, dann kann sich entzünden, glaube ich, ne?
Ja, genau, das ist alles doof und dann gewöhnt sich auch die Blase daran und so. Ja. Und das andere finde ich, woran man merkt, dass das noch nicht abgeschlossen ist mit der Beckenbodenrückbildung und Gymnastik, ist, wenn man doch dauerhaft das Gefühl hat, dass die Organe so nach unten drücken und dass das irgendwie, man würde sie gerne von unten wieder reinstopfen, so ungefähr, ja, dass das irgendwie schwierig ist.
Und was ist da die erste Anlaufstelle? Gehe ich dann erstmal zu meiner Hebamme, Gynäkologin, was würdest du sagen?
Ja, also Hebammen sind tolle, kluge Leute und da würde ich auf jeden Fall das mit der Hebamme besprechen oder mit meiner Frauenärztin dann später, aber ich glaube, Hebammen sind da besser aufgestellt, was diese ganze Beckenbodenproblematik und Rückbildung und wo man sich hinwenden kann und welches Modul jetzt für einen das Beste ist. Da gibt es ja alle möglichen Möglichkeiten, Kurse und Online-Kurse und Live-Kurse normalerweise und so.
Genau, und wenn die Beschwerden aber anhalten, wo würdest du dann sagen, sollte man sich dann hinwenden?
Also ich finde, das ist so ein stufenweises Vorgehen, was man sich so vornehmen kann. Ne? Vielleicht guckt man sich erstmal selber im Internet an, ein paar Übungen und dann trainiert man mal seinen Beckenboden und guckt, ob es besser wird. So, angenommen, das wird nicht besser, bespricht man mit seiner Hebamme, was noch für in Frage kommen könnte als Kurse, was dazu empfehlen ist, Online-Kurse, die man durchführt und die man dann total praktisch zu der Zeiten durchführen kann, wo es einem selber passt. Wenn das nicht geholfen hat, würde ich als nächste Stufe dann halt gucken, ob es irgendwelche Devices, also Biofeedbacks gibt für die Vagina, die ich da applizieren kann und dann eben technischer werde und mich unterstütze. Und erst wenn die Probleme sozusagen wie Kontinenzprobleme oder auch dieses unangenehme Gefühl des nach unten Drückens oder dass es nach unten eben die Gebärmutter sich irgendwie senkt und man das merkt, erst wenn das so bleibt und ich merke, das stört mich in meinem Leben wirklich, also ich habe da einen Leidensdruck, dann würde ich mich ärztlich informieren und und dann ein Beckenbodenzentrum ist auf jeden Fall eine super Adresse, weil da eben auch Spezialisten, die sich den ganzen Tag mit dem Beckenboden beschäftigen, sind und dann kann man sich dann da informieren und beraten, wie es dann weitergeht.
Ja, genau, auf jeden Fall ist jetzt hier die Corona-Pandemie, dass man nicht zu Kursen gehen kann, keine Entschuldigung, nichts zu tun.
Nee, genau.
Es gibt so viele digitale Angebote und wir haben ja auch einen Rückbildungskurs mit der Hebamme Helene Mulzu, die du ja auch kennst aus deiner Klinik. aber auch noch weitere Angebote, die jetzt auch gerade erscheinen, weil es einfach so, so wichtig ist, ja, gerade wenn man zu Hause sitzt, dass man nicht denkt, oh mein Gott, jetzt kommt das alles zu kurz, jetzt komme ich zu kurz, sondern dass man natürlich trotzdem unbedingt sein Programm machen kann und möglichst eben auch so unkompliziert, dass man es wirklich in den Alltag integrieren kann, dass man sagen kann, ich mache jetzt mal kurz meine 5 Minuten beim Zähneputzen oder so, ne? Auch,
Ja, Friseur, Bushaltestelle, Bus, öffentliche, langweiliges Meeting oder so, oder Fernsehen gucken oder irgendwas. Also das ist ja das Schöne, finde ich, am Beckenbodentraining. Also jetzt ganz komplexe Übungen kann man nicht so dann durchführen, aber es gibt ja schon die Möglichkeit, dass man das relativ unkompliziert in den Alltag integriert.
Ja.
Ein Teil dieses Beckenbodentrainings. Sicherlich gibt es Übungen, wo man dann nochmal jetzt nicht so unbedingt beobachtet werden möchte oder beim Friseur sitzt, aber...
Ja, es gibt wirklich komplizierte Übungen. Ich weiß nicht, ich war mal in so einem Kantinika-Kurs, da musste ich unglaublich viel drüber nachdenken, was jetzt genau gemeint ist. Aber wenn man es erstmal verstanden hat, dann ist es auf jeden Fall gut, ja. Genau. Und hast du denn sonst noch Tipps von Mama zu Mama oder zur angehenden Mama, was du gerne allen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also ich glaube, ich fände das toll, wenn es jede schafft, so ihren Beckenboden zu lieben und den Nutzen des Beckenbodens zu erkennen und die Vorteile des Beckenbodentrainings und auch wie man den Beckenboden gezielt einsetzt, das hilft jetzt nicht nur bei Schwangerschaften und Geburten, sondern auch beim Sexleben, dass man da eben eine bessere Durchblutung hat und auch eine bessere Steuerung seiner Muskelgruppen und dann vielleicht mehr Spaß auch dabei und so. Von daher, ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass man sagen kann, ich liebe meinen Beckenboden.
Ja, sehr schön. Toll. Genau, jetzt sag doch bitte nochmal, wo findet man dich?
Mich findet man auf Instagram unter gyn_magazin oder gyncast. Das ist unser Podcast, aber zu Frauenthemen und da begleiten wir eine Frau durchs Leben und begleiten sie sozusagen vom Anfang ihres Frauendaseins bis über Schwangerschaft, Geburt, aber auch andere Themen wie Erkrankungen, sexuell übertragbare, sexualisierte Gewalt. So.
Sehr schön. Ja. Dann ganz herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich bin mir sicher, auf dich warten jetzt schon wieder viele in deinem Klinikalltag.
Na, es war sehr schön, Sarah, mit dir.
Super. Dann, ja, bis ganz bald und... Ja, schönen Tag noch.
An euch auch allen. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Das war eine neue Folge von 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kilea. Danke fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, kannst du uns gerne abonnieren. Uns findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung von dir. Und... jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge mit vielen spannenden Themen rund um die Schwangerschaft und Geburt mit ausgewählten Experten. Weitere Tipps, tolle Workouts für die Schwangerschaft und einen digitalen Geburtsvorbereitungskurs findest du in der Kilea-App. Lade sie dir einfach kostenlos im App Store oder Play Store runter. Weitere Infos unter www.kilea.de. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst.